Ja, da hatten wir heute doch mal eine ganz andere oder haben eine ganz andere Gottesdienstleitung. Nochmal herzlichen Dank. Es hat mich gefreut, Kerstin, dass du dich getraut hast und Vera, Daniel, Hanna, dass ihr euch getraut habt. Dafür Kompliment und ich denke, da kommen wir mal. Ja, das ist wirklich prima, dass ihr das gemacht habt und ich habe das ja so ein bisschen in der Vorgeschichte mitbekommen. Und es ist immer auch so ein Schritt des Mutes irgendwie. Wenn man denkt, na jo, hast du ein bisschen was erzählt, aber irgendwie ist es dann doch mehr und immer schön, diesen Schritt zu gehen. Ich weiß noch, als ich mal das erste Mal Gottesdienstleitung gemacht habe, ich kann euch sagen, ich bin fast gestorben. Es war wirklich so, ich war so aufgeregt, es war schrecklich. Und dann habe ich meinem lieben älteren Bruder, ein Pastor im Ruhestand, der mich damals so begleitet hat, gesagt, ich mache das nicht. Und dann habe ich ihn abends angerufen irgendwie, der so, klar machst du das. Ich sage, ja, hallo. Aber ein Glück habe ich es gemacht. Es ist so wichtig, dass wir unsere Gefühle ernst nehmen, aber so wichtig, dass sie nicht das letzte Wort haben. Es ist so wichtig, unsere Gefühle wahrzunehmen, die wir haben, aber uns nicht einfach von ihnen leiten zu lassen. So viel würden wir verpassen, wenn wir das tun, und in so viel zum Teil auch blöde Geschichten würden sie uns reinführen. Sie sind so wertvoll und kostbar, unsere Gefühle, aber sie können nicht unser Hirte sein. Ein ganz wichtiges Wort, gerade auch in diesen Tagen. In dieser Woche habe ich so in meinen Gefühlen eine echte Achterbahn durchgemacht, ja? Und zum Teil war das dann auch mehr mit schlechten Gefühlen als mit besseren Gefühlen. Und mein Tiefpunkt war eigentlich so, ich weiß nicht, Dienstagabend oder Mittwochmorgen, ich weiß nicht, so ganz verschiedene Geschichten. So nochmal so, Mensch, wie geht's den Kindern dieser Zeit, dieses und jenes Thema? Und dann, also jetzt nicht weitersagen, ne? Das ist jetzt auch total inkognito, ist ganz geheim. Aber hey, dann vor 2 Wochen oder so, oder ab und zu kracht es auch mal im Hause Schneider mal so richtig, ja? Und dass meine Frau und ich uns dann so richtig gezofft haben. Und dann, oh, ne? So eine Geschichte, das kann natürlich auch einen ganz schön umhauen. Und okay, dann findet man sich wieder mit Gottes Hilfe, Halleluja. Aber wurde einfach dann mal, und dann wurde auch dann auch jetzt für mich im Dienst manches dann auch, oder auch manche Sachen, die du wünschst, und das läuft nicht so, oder manche Menschen sich sehr komisch verhalten, und ach, ich ging so richtig auf dem Zahnfleisch. Und dann guckst du Nachrichten und bist total nicht begeistert, oder du denkst, ach, kann denn das nicht mal andere Nachrichten geben? Und als wenn ich alles schon schlimm genug wäre und genervig genug wäre, gibt es dann irgendwelche Leute im Bereich der Ukraine, die oder auch noch weiter im Osten, wo ich dann denke, hey, hallo, was geht denn da ab? Und es dann die Stunde ist, oh, wo kriege ich denn jetzt Halt her? Was kann ich jetzt machen? Wo es so richtig um einen rumstürmt, ne? In der Familie, im Beruf oder eben auch drüber hinaus. Es stürmt um dich rum. Wir hatten jetzt schon das Bild des Meeres so, wenn du am Meer gewesen bist. Meistens geht man ja eher hin, wenn die Sonne scheint und es schön ist, aber vielleicht hast du auch schon mal was anderes erlebt. Ich erinnere mich mal an einen Strandspaziergang in Dänemark, da hat es so richtig fett gestürmt. Hat es so fett gestürmt, dass ich also gegen den Wind auch nicht atmen konnte. Vielleicht kennst du das, wenn es so richtig dolle stürmt, der Wind, du kannst gegen den Wind nicht atmen. Du musst dich abwenden, damit du überhaupt atmen kannst. Sturm, richtiger Sturm. Also ich kenne das, habe das schon öfter erlebt, im irdischen wie auch im geistlichen oder im seelischen Bereich, so auf diesen 3 Ebenen. Und diese Woche war es auch mal wieder ein Stück weit so. Dann habe ich eine gute Sache gemacht, weil man kann sich dann ja auch mehr klüger verhalten oder auch mehr zum Teil dümmer verhalten, dass man im Nachhinein denkt, ach, das hätte ich eigentlich geschickter machen können. Und ich bin so froh, dass es unter anderem ein paar liebe Menschen um mich herum gibt, die ich dann so anrufen kann, anschreiben kann, Mensch, so und so sieht's aus, kannst du für mich beten? Und das ist wirklich ein Geschenk, eine Kostbarkeit in meinem Leben. Ich kann natürlich auch selber beten, das ist jetzt kein Entweder-Oder, ne? Hoffentlich auch selber zu beten. Ne? Und dann gab es so, habe ich richtig so gemerkt, so, dann war ab Donnerstag war was anders. Ja, was anders. Da kamen andere Gedanken, da kam wieder ein anderer Mut und dann gab es auch geistliche Durchbrüche. Das war richtig cool. Oder einfach, wo ich gemerkt habe, ey, Gott ist da und Gott ist stärker und Gottes Hand ist da. Und ein Erlebnis war ein Gott weiter reingekommen, das war toll, ich gehe darauf jetzt nicht näher ein. Aber eine andere Sache war die Gemeindeleitungssitzung. Am letzten Donnerstagabend hatten wir Gemeindeleitungssitzung und ich muss euch sagen, ich gehe richtig gern zu unseren Gemeindeleitungssitzungen, weil wir haben eigentlich nie Zoff, ja? Also seit ich da bin, muss ich sagen, eigentlich nie Zoff, außer jetzt Manfred, das ist natürlich so ein Problem, ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ach, der Böhnlein, naja, nein, nein, ganz im Gegenteil. Manfred hatte am letzten Donnerstagabend seine große Stunde, ne? Nämlich tolle Impulse, die du eingebracht hast, ne? Also oh Gott, auch echt Dinge durch dich gesprochen hat und auch mich durch dich sehr ermutigt hat, ne? Wir haben zum Beispiel über unsere Finanzen gesprochen vom letzten Jahr und es war jetzt kein leichtes Jahr, ne? Das wissen wir alle, ein 100% Corona-Jahr mit all dem, was dranhing. Aber ein finanziell sehr gesegnetes Jahr und ein Zeichen, wo viele Geschwister Glauben, Liebe, Verbundenheit zur Gemeinde einfach über Finanzen auch ausgedrückt haben. Und es gibt verschiedene Dimensionen von Nachfolge. Ne? Das ist so Gebet, das ist auch, sag ich mal, Gott seine Kraft, seine Zeit zu geben und so. Oder auch natürlich auch zu lieben oder aber eben auch mit Finanzen Gott zu dienen. Es ist nicht umsonst, dass Jesus dieses Wort gebraucht. Nee, ihr könnt nicht zwei Herren dienen und gerade dann über Mammon redet. Geld, Finanzen sind ein sehr wichtiges Thema und wer als Christ bestehen und einen geraden Weg gehen möchte, ist ganz wichtig, dieses Thema sauber zu besetzen. Und das war schön. Und ein Wort möchte ich weitergeben, was Manfred sagte, was mich sehr ermutigt hat, was auch, glaube ich, sehr inspiriert war, dass Manfred sagte, es gibt schon manche Geschwister, die man jetzt in diesen Corona-Tagen nicht so oft in der Gemeinde sieht, aber nicht zu schnell zu sein, nach dem Motto, oh, dann haben die Gemeinde nicht so lieb oder was weiß ich oder so, sondern aber die dann trotzdem sich sehr treu und mit Hingabe beteiligen und einfach diese Sache, Hingabe und Liebe hat verschiedene Sprachen. Und dieses Corona-Ding ist echt eine sehr komplizierte Geschichte und es ist ein Schlüssel in diesen Zeiten, auch mit Gemeinde zu bestehen, nicht so zu denken, wie man es vor Corona tat, sondern zum Teil, es laufen zurzeit Dinge wirklich anders. Das wäre bestimmt, könnte ich 2, 3 Predigten drüber halten, ich will nicht weiter darauf eingehen, aber Halleluja, da ist Treue. Oder, auch eine Sache, es gab am Abend nochmal so einen Moment, weil dann platzte so eine gewisse Bombe, möchte ich sagen. Das war auch nicht so geplant, das ist ja meistens bei Bomben so. Da dachte ich so, oh, gar nicht drauf vorbereitet, weil wenn du über schwierige Geschichten dann in einer Gemeindeleitungssitzung sprichst, ist es gut, die vorbereitet zu haben, schon mal für gebetet zu haben. Das war in dem Fall dann nicht so. Ich sage jetzt nicht, was das war, aber es war Hammer, welche Gefasstheit, welche Nüchternheit da war und die Bombe nur ein Bömpchen dann war und sich danach gutes Gespräch, Anschluss und auch weitere ermutigende Dinge und zum Beispiel mal nicht zu schauen, ja, wer läuft denn vielleicht gerade einen falschen Weg in diesen Tagen unter uns, ja? Welche Geschwister verlieren ihren Weg? Zu schauen, welche Geschwister laufen sehr gerade in diesen Tagen ihren Weg, die wirklich hinstehen. Weil man kann jetzt sagen, oh, jetzt schaue ich auf diese Schwester und diesen Bruder, was macht der gerade? Oh, das ist ja voll entmutigend, werde nachher nochmal eine Sache erzählen, wo Jesus genau das Gleiche erlebt, ne? Sondern mal hinzuschauen, welcher Bruder, welche Schwester bewährt sich in diesen Tagen richtig? Weil wir leben nämlich im Sturm. Wir leben in einer Zeit des Sturms gerade. Der Sturm trifft uns unterschiedlich, aber wir leben in einem Sturm. Und die Bewährung an jeden Einzelnen unter uns, bewähre ich mich im Sturm oder werde ich irre im Sturm, lass mich abtreiben, guck nur noch auf mich und all diese Geschichten. Es ist eine Stunde zu schauen, habe ich Sturm begriffen? Habe ich verstanden, im Sturm zu leben? Und habe ich auch den Mut und die Reife zu wissen, ein Sturm geht auch wieder vorbei? Ein Sturm heißt deswegen Sturm und nicht Wetter, einfach, weil er ein Zustand ist, der eben auch wieder vorbeigeht. Es gibt eine Situation, ich lese euch die mal aus Markus. Und ich glaube schon, dass diese Predigt heute ein ziemlich starkes prophetisches Gewicht hat, heißt ein direktes Sprechen in die Situation. Ich glaube, dass das sowieso auch in den letzten Sonntagen ein ganzes Stück passiert, dass Gott wirklich speziell spricht. Ne, es gibt Predigten, die einfach eine gute Lehre sind. Ne? Es kann einfach eine gute Lehre über das Vaterunser geben, eine gute Lehre einfach darüber geben, über Gebet, das ist wichtig und gut. Und dann gibt es zum Teil Predigten, die einfach in diesem Moment etwas Spezielles sagen, etwas Spezielles betonen. Und ich glaube, gerade den letzten Sonntagen ist das besonders der Fall. Ich lese aus Markus 4, ab 35 und vielleicht fällt bei der Textwahl dem einen oder anderen schon was auf. Da heißt es: Und am Abend desselben Tages sprach er, Jesus, zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, ein Sturm, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen, und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Die Jünger erleben einen Sturm. Hast du in den letzten Wochen den Text schon mal gehört, irgendwie von hier vorne? Es gab hier einen tollen Besuch. Da waren hier drei coole Leute, möchte ich sagen, von der Bibelschule. War echt ein Hammerding. Krieg am Donnerstag vorher einen Anruf von der Sophia Gebhardt. Ja, Mike, wir haben da vorhin, also wochenlang, monatelang eigentlich nicht miteinander gesprochen. Hat das letzte mit ihr mal gesprochen, als es darum ging, ihr ein Empfehlungsschreiben für ihre Bibelschule zu schreiben und so weiter, hatten wir uns getroffen und so weiter. Und dann: Ja, wir wollen einen Einsatz in Österreich machen. Aber wir wissen nicht, ob das klappt wegen Corona. Können wir vielleicht auch nach Forchheim kommen? Ich so: Klar, könnt ihr mal nach Forchheim kommen. Nee, ich meine jetzt Sonntag, also in 3 Tagen. Ich so: Gerade Predigt fertig, Gottesdienstleitung fertig, ne? Und mit Chip soweit alles abgesprochen. Und ich dachte so: Ja, Chip wird bestimmt sagen, hat mir nichts anderes gewünscht, als dass wir jetzt alles nochmal umschmeißen und so. Aber irgendwie dachte ich: Okay, machen wir, kriegen wir irgendwie hin. Dachte: Gute Sache, gibst du jungen Menschen mal eine Chance, prima Sache und so. Und dann entwickelte die Sache so weiter, dass ich immer mehr krank wurde. Da habe ich dann auch meinen zweiten Corona-Spaß gehabt und so weiter und konnte gar nicht. Und dann hat Gott da ganz herrlich eine wirklich super Vertretung gebracht. Und dann waren die drei hier und haben den Gottesdienst gemacht. Und am Ende ist auch Chip ohne größeren Stress, glaube ich, aus dem Sonntag rausgegangen. War eine gute Sache. Und sie hatten auch diesen Text. Es ging ihm auch mit der Sturmstillung. Ich habe mir das im Nachhinein angehört. Es ist mir wichtig, jeden Gottesdienst, wo ich nicht hier bin, oder Predigt insbesondere, versuche ich mir im Nachhinein anzuhören, zu schauen, was ist da gewesen. Nicht einfach im Sinne, ist alles in Ordnung, sondern vor allen Dingen: Mensch, was hat Gott denn vielleicht gesprochen? Und ich will zuhören. Und ich glaube, gerade dieser Sonntag war ein ganz wichtiger Sonntag. Das war der 23. Januar, das ist jetzt 3 Wochen her, wenn ich das richtig sehe. Empfehlung, das nochmal nachzuhören, war sehr, nicht einfach im Sinne von guter Lehre, sondern ich glaube, da war ganz viel drin, was Gott dieser Gemeinde sagt. Ist auch ein Grund, warum ich es auch sehr offen bin dafür, dass hier auch andere Leute predigen, dass Gott einfach auch die Möglichkeit hat, über andere Leute hier zu sprechen. Weil jeder Prediger hat so eine gewisse Range, so einen gewissen Bereich, was er so bringt und so. Ne? Gott kann nicht durch jeden alles sagen, weil wir eben auch als Menschen so ein Stück begrenzt sind, sondern dass Gott gerne auch im Konzert handelt, ne? Dass im Konzert er Dinge vermittelt und so jetzt auch da. Und sie haben auch über diesen Sturm gesprochen und auch dann die Entscheidung: Was mache ich denn damit? Wie gehe ich mit dem Sturm und überhaupt vor allen Dingen, fahre ich überhaupt los? Und aus dieser Predigt, aus diesem Gottesdienst ist mir etwas hängen geblieben, ganz besonders, was ich glaube, was ich nochmal aufgreifen soll. Und das ist: Mit Jesus eine Bootsfahrt machen. Willst du mit Jesus eine Bootsfahrt machen? Sollen wir? Möchten wir mit Jesus eine Bootsfahrt machen? Und als gefürchteter Maler werde ich jetzt nochmal diesen Flipchart hier bringen. Muss mal gucken, dass ich das Blümchen nicht verdecke. Ne? Auge, Inge, alles klar. Ja, ne? Auch Blumen sind wichtig und wollen sprechen. Und zwar dieses Wort: eine Bootsfahrt machen. Willst du mit Jesus eine Bootsfahrt machen? Und ich glaube, das ist eine sehr interessante Frage. Ja, okay. Und welche Gefühle hast du bei einer Bootsfahrt? Wer hat alles schon mal eine Bootsfahrt gemacht? Hervorragend. Mosen, wir holen das noch nach. Okay, alles klar. Okay. Willst du mit Jesus eine Bootsfahrt. Überleg schon mal, wie es dir damit geht. Wer sagt ja? Wer sagt ja? Wer sagt nein? Wer sagt ja und nein? Ah, hat schon gesagt, irgendwo muss da eine Falle sein, ne? Irgendwo muss da was Spezielles sein. Ne? Ich habe mal drüber nachgedacht, mit Jesus eine Bootsfahrt machen, denn dazu lädt Jesus die Jünger irgendwo ein Stück weit ein, wir fahren jetzt mal raus, weil diese ganze Geschichte mit diesem Sturm startet so, dass Jesus sagt, ihr sollt losfahren. Ja? So geht es los. Ne? Er sprach zu ihnen, lasst uns hinüberfahren. Du kannst ja denken, ja, hat er eben gesagt, lass uns hinüberfahren. Aber der Punkt ist ja, dass sie echt in Stress kommen. Und nicht nur in Stress kommen, sie kommen in eine Situation, wo sie sich vom Tode bedroht fühlen. Wo man dann fragen kann, ey, habe ich was falsch gemacht? Mensch, was haben wir für einen Blödsinn gemacht? Bin ich im Gottes Willen? Ja, das ist ja so eine beliebte Frage. So, jetzt habe ich irgendwie Stress, es läuft irgendwie schief. Oh, bin ich nicht im Gottes Willen? Hat Gott mich nicht mehr lieb? Und so weiter, ja. Und wenn du meine Bibel guckst, da hast du einen David, der sich von Gott berufen lässt. Die Jünger, die sich hier losfahren. Oder auch einen Jesus Christus, der im Willen des Vaters kommt. Die haben alle Stress. Die haben alle richtig Stress. Ne, wir haben so einen Automatismus. Ich habe Stress, es ist schwierig, es tut weh. Naja, oh, ist Gott dann da? Bin ich in Gottes Wille? Wenn du in die Bibel guckst, sieht der Zusammenhang anders aus. Die Leute, die Gottes Willen tun, haben alle Stress. Die Leute, die Gottes Willen tun, haben alle Stress, weil sie nicht im Himmel sind, sondern auf der Erde. Schau dir das Neue Testament an. Nirgendwo steht, dass jemand in Gottes Willen geht, gute Dinge tut, dass es immer alles gerade läuft und alles ist gut. Ganz im Gegenteil. Auch das, was wir in der Einleitung gehört haben, ne, und was jetzt die Teenies da ein Stück in der Woche schon bewegt haben und diesen Text durchgekaut haben, Jakobus 1 steht, ihr werdet in Anfechtungen fallen. Es ist nicht leicht. Vielleicht ist das heute ein ganz wichtiger Impuls für dich. Weil du denkst, oh, das ist schwierig in der Arbeit, das ist schwierig mit der Gemeinde, das ist schwierig mit meinem blöden Ehepartner oder sonst irgendwas. Ist denn das alles von Gott gewesen, wie auch immer? Wahrscheinlich ja. Vielleicht bist du wahrscheinlich gar nicht so weit von Gottes Willen weg. Aber das ist die Zeit. Oder das ist auch ein Leben hier auf Erden. Und es gibt eben auch Stürme. Lass dich von Stürmen nicht durcheinander bringen. Halte fest das Gute, was Gott dir gegeben hat. Du hast vielleicht viel mehr Gottes Willen getan, als es dir klar ist. Lass dich durch Stürme nicht durcheinander bringen. Also, diese Jünger, die da im Stress sind, die haben gar nichts falsch gemacht. Ganz im Gegenteil, sie haben auf Jesus gehört. So, und nun gehen wir mal, nein, das machen wir jetzt nochmal anders. Nun haben wir ja diese zwei Botschaften. Wo habe ich jetzt den Stift hingelegt? Ja. Also wir haben ja praktisch diese Geschichte mit Jesus eine Botschaft machen, ja. Und wir haben mit Jesus eine Bootsfahrt machen, nein. Wenn ich an eine Bootsfahrt denke, denke ich erstmal an drei Dinge. Eine Bootsfahrt ist schön. Es ist einfach schön. Man hat mal Zeit, man muss nichts machen. Eine Bootsfahrt mache ich natürlich auch nur, wenn das Wetter auch mitspielt. In der Regel mache ich eine Bootsfahrt nicht allein. Und meistens, überhaupt, ich finde sowieso, also wenn Sonne auf Wasser scheint, finde ich eine richtig schicke Geschichte. Ja, bringt mich immer schnell an den Denken an den Herrn. Und dann ist meistens auch so das Ufer, so die Landschaft nicht schlecht. Oder einfach aber auch so aufs Meer rausgucken, ist auch nicht einfach schön. Ja? Eine Bootsfahrt ist einfach schön. Von daher kann man eigentlich nur ja sagen. Also wer Bootsfahrten nicht gut findet, der melde sich bitte bei mir, dann beten wir mal zusammen. Ja? Also Bootsfahrten muss man gut finden. Oh, gewaltiges Wort, muss man. Okay, also eine Bootsfahrt ist schön. Eine Bootsfahrt ist in der Regel, ist aber auch etwas mit dem weiten Meer. Und Gott predigt dich nicht ja nur durch sein Wort, sondern Gott spricht ja auch durch die Schöpfung zu uns. In Römer 1 liest du das. Ne? Gottes Kraft und unsichtbares Wesen wird in seiner Schöpfung geschaut. Ne? Vielleicht hast du das, oder hoffentlich hast du das schon mal erlebt, dass du in den Himmel schaust und es bringt eine Botschaft in dein Herz. Gott ist groß. Gott hat eine Schöpfungskraft. Gott ist irgendwie herrlich, ja, dass Schöpfung predigt. Und gerade das Meer ist ihm auch etwas in sein, wenn du die Kraft der Wellen erlebst, wenn du den Wind erlebst, wenn du den Horizont erlebst, dass es etwas weiten kann, dass es dir Sicht geben kann, ja. Und das ist also auch bei einer Bootsfahrt auch eine Geschichte, ja. Und das ist für deinen Horizont, ne, also auch den Horizont so zu sehen und so, ne, da ist eine Weite, das macht etwas, das ist was anderes, als wenn du die ganze Zeit an deinem Schreibtisch sitzt und eben arbeiten musst. Oder du bist in deiner Werkstatt, was natürlich auch nicht schlimm ist und so weiter, aber da ist ein Potenzial dieser Weite, dieser Größe, dass da etwas in dich hineinspricht. Und was ich gesagt habe, dass die so eine Bootsfahrt ja in der Regel auch etwas mit Gemeinschaft zu tun hat. Im letzten Jahr waren wir in Kroatien, haben auch eine Bootsfahrt gemacht, eine richtig schöne Geschichte. Ach, was war das gut. Und wir hatten nicht nur menschliche Gemeinschaft, wir hatten auch Möwengemeinschaft. Ne? Weil die haben irgendwie gelernt, dass die mal gefüttert werden und dann kamen die richtig nah. Und das war wirklich ein Spaß. Ne? Eine Bootsfahrt, sagt man, die ist lustig, eine Bootsfahrt, die ist schön, ja. Ja, das kann man auf Jesus ein Stück übertragen. Aber eine Bootsfahrt ist ja irgendwie nicht das ganze Bild. Wenn ich jetzt daran denke, will ich mit Jesus eine Bootsfahrt machen, kann ich auch Nein sagen, im Sinne von, ich komme zwar mit aufs Schiff, aufs Boot, aber wir machen nicht nur eine Bootsfahrt, sondern vielleicht gibt es auch etwas dort zu tun. Jesus beruft einige Jünger, 4 Stück sind es, und sagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Das ist nicht nur eine Bootsfahrt, das Ding, und ein Boot, das ist auch ein Fischerboot. Wir wollen rausfahren, wir wollen Menschen gewinnen. Und ich gehe darauf gleich noch weiter ein. Und es gibt nicht immer gutes Wetter. Es gibt auch einen Sturm. Und jedem, der mit dem Meer zu tun hat und der da rumfährt, weiß, es gibt Sturm. Und jeder sagt sich dann auch, was gehört dazu? Und die Antwort ist nicht, ich verstecke mich vor dem Sturm, laufe weg, mehr gibt es nicht in meinem Leben, sondern ich stelle mich ein auf den Sturm. Welche Regeln gelten bei Sturm? Ist der Sturm ganz krass, bleibe ich im Hafen? Habe ich einen, in Anführungszeichen, normalen Sturm? Muss ich einfach gucken, meinetwegen die Segel einzuholen, muss eben gucken, dass ich die Orientierung nicht verliere und. Gucken, dass man nicht von Deck gespült wird und solche Geschichten. Ah, der Sturm geht auch wieder vorbei. Warum bringe ich dieses Bild? Weil es ein Schlüssel ist, in dieser Zeit zu bestehen. Und ich glaube, und ich schließe mich ein, wir haben so ein bisschen einen inneren Schweinehund in uns. Es muss leicht sein, es muss schön sein, es muss locker sein, ich will meine Ruhe haben. Oder wir haben manchmal so einen Hang, Couch-Potato zu sein. Ich sitze gerne auf dem Sofa, gucke gerne gemütlichen Film mit ein paar Chips, mache ich auch manchmal. Aber doch kein Ärger, doch kein Stress. Und das ist auch grundsätzlich in Ordnung. Man kann in seinem Christsein so eine Haltung haben, und das soll auch da sein, es darf einfach schön sein als Christ. Es darf einfach schön sein. Und ich hoffe sehr, dass es das in deinem Christsein gibt, dass du sagen kannst, Christsein ist keine Last, es ist auch einfach schön, Christ zu sein. Ich wäre nie Vater geworden, wenn ich mit Jesus Christus keine enge Beziehung gefunden hätte, weil es hätte einfach nicht geklappt, aus verschiedensten Gründen. Ich hätte ohne Jesus auch nie die Freude erlebt, wie schön es ist, Gemeinde zu bauen. Ich hätte auch nie gecheckt, was für eine Schönheit eigentlich die Heilige Schrift ist. Ich hätte nie die Schönheit gesehen, wie es ist, wenn Gott was heile macht, einen zerbrochenen Menschen heile macht. Wo irgendwelche Psychotherapeuten und so weiter rummachen können und so weiter. Aber wenn Gott Leben anrührt und eins davon ist meins. Ohne Jesus hätte ich niemals einen Horizont entwickelt, dass es vielleicht um mehr darum geht, als dass ich ordentlich Geld verdiene, ordentlich wohne und mein Urlaub passt. Und ich irgendwie natürlich eine Partnerin habe, weil man kann ja als Single gar nicht glücklich sein, was uns unsere Gesellschaft so predigt und unsere Kinolandschaft. Wie soll man ohne einen Partner glücklich sein? Das gibt es doch gar nicht. Der Pastor Busch, ein Evangelist so aus den aus der Nachkriegszeit. Wilhelm Busch hat mal gesagt, damals hat sich damit auch Gesellschaft so verändert nach dem Krieg, einfach diese große Sehnsucht nach einem anderen Leben, als dass man es mit den Weltkriegen erlebt hatte, ja, hat sich das so verändert. Und hat er gesagt, und selbst wenn ein Kinofilm im KZ spielt, natürlich werden sie noch eine Liebesgeschichte reinpacken. Heute denkt man, natürlich, ist doch ganz klar, was ist sonst für ein Film? Aber er hat auf was hingewiesen, dass man ohne dieses Motiv gar nicht mehr auskommt. Es muss doch einen Partner geben, sonst kann ich doch gar nicht mehr glücklich sein. Und das ist natürlich in Ordnung, ja? Dass es so diese Art des Glückes oder dieses Form gibt. Aber nicht als Lebensborn, nicht als Lebenssinn. Sondern ein Mensch kann sehr wohl alleine glücklich sein. Und gerade weil das nicht verstanden ist, gibt es so viel Not, dass der andere Partner einen glücklich machen muss. Sonst hat man ja verloren. Wenn dieser Mann, diese Frau, dieser Junge, dieses Mädel mich nicht glücklich macht, nee, dann ist ja alles, dann muss ich das umwerfen, muss den Nächsten suchen und so weiter. Und was für ein Chaos, was für eine Unordnung in unserem Land, unserem Leben. Und wenn ich diese Bibel halbwegs richtig gelesen habe, dann scheint es erheblich mehr damit zu tun zu haben, ob ich im Leben einen halbwegs geraden Weg gehe und wie ich mit diesem Gott stehe. Das scheint der eigentliche Faktor zu sein, wo das Glück eines Menschen herkommt. Horizont. Mit Jesus kann man Horizont erwerben. Wofür lebe ich eigentlich? Was ist eigentlich sinnvoll? Wie tickt denn das ganze Ding hier, in dem ich lebe, was sich Welt nennt? Und Gemeinschaft. Mit Jesus eine Bootsfahrt machen, Gemeinschaft. Halleluja. Wie viele kostbare, coole Menschen habe ich kennengelernt, weil ich Christ geworden bin. Halleluja. Ich habe auch davor schon ein paar gute kennengelernt, so ist es jetzt nicht. Aber der wesentliche Teil ist, dass der Glaube uns zusammengebracht hat. Halleluja. Und ich liebe Gemeinde. Ich habe das ganz neu damals kennengelernt. Ich bin jetzt nicht als Christ geboren worden, im Sinne von gläubigen Elternhaus und so weiter. Ich meine, so wäre natürlich auch keine Christ geboren. Ja? Also jetzt, ne? Nein, aber im Sinne von, dass eben alles schon da ist. Es gibt manche Leute, die so in Gemeinde und mit Christen aufwachsen. Und es ist so eine tolle Chance. Und vor allen Dingen über Generationen hinweg auch ein Punkt. Ich wünsche es mir so sehr und das ist mir wichtig für Gemeindearbeit. Christ sein bedeutet, ich kann mit Menschen zusammen sein, die 5 Jahre jünger sind als ich. Und ich kann mit Menschen zusammen sein, die vielleicht 22 Jahre älter sind als ich. Ich betone das so sehr, weil es eine unheimlich starke Richtung gibt, immer wieder, man muss immer die Menschen seines gleichen Alters haben. Und wisst ihr, warum das so ist? Warum man das sagt? Weil es natürlich bei Menschen gleichen Alters Sachen gibt, die es leichter machen. Tendenziell gleiche Lebensfragen. Wenn du jetzt ein paar 20-Jährige hast, geht es meistens um die Fragen von Ausbildung, welchen Weg gehe ich im Leben, Partnerschaft und so. Und man hat jetzt nicht jetzt mit dem Gebrechen zu tun. Die meisten 20-Jährigen haben keinen Rollator und was ich was und so weiter. Man hat viele Dinge und hast du vieles Gleiches, geht es leichter zusammen. Oder du hast so eine Gruppe von, die sind alle 70, ne? Dann reden die dann über, was an den Kindern, was ist da schiefgelaufen? Ja, ich habe hier mein Wehwehchen oder ja, was machen wir denn da? Und wo fahrt ihr in Urlaub und so? Da gibt es viele Anknüpfungspunkte, das ist auch in Ordnung. Ja? Ich hoffe, ich habe jetzt keine bösen Stigmatisierungen und bösen Worte gesagt. Ja? Also gleiches Alter bringt eine ganze Menge Anknüpfungspunkte, das ist in Ordnung. Aber unterschiedlichen Alters hast du das nicht. Und ich frage, was hast du denn dann? Und dieses dann ist interessant. Und ich hoffe, oder der Punkt ist, es kann ihm auch Kraft geben. Wenn Menschen, die vielleicht 20, 30 Jahre auseinander sind, dann ist die Frage, was gibt es denn dann? Und gibt es dann vielleicht ein Wort Gottes, was verbindet? Gibt es ein Ziel, das verbindet? Gibt es eine Gemeinschaft, die Gemeinde heißt, die verbindet, wo man sich erlebt? Denn wie hat Gott Mensch sein angelegt? Und das ist ja die eigentliche Krux in Generationen. In unserer Gesellschaft sind die Generationen viel auseinandergekommen. Und wir als Gemeinde müssen aufpassen, dass wir das nicht einfach kopieren und fertig ist ja richtig. Sondern Gott hat gesagt, Generationen miteinander. Eltern, Kinder und eher noch Eltern, Kinder, Großeltern. Und gern noch mal eine Urgeneration dazu. Das ist die Normalität. Das war auch eine Überraschung, die ich damals gemacht hatte, als ich Mitte 20 in Gemeinde kam. Da waren Leute, die könnten meine Eltern sein, aber es war trotzdem irgendwie was Freundschaftliches da. Oder dann war ich Mitte 20 und da waren da irgendwelche Kinder und ich war für die so wie so ein Onkel oder so. Wie Gott Gemeinde gedacht hat. Auch eine Art von Horizont und Gemeinschaft. So viel tolle Gemeinschaft. Und miteinander zu stehen. Was habe ich nicht auch schon für Krisen erlebt, seit ich Christ bin? Aber nicht alleine. Ich habe keine Krise allein erlebt. Und Gott sei Dank, ich bin aus den Krisen auch wieder rausgegangen. In der Regel mit Wachstum und Gewinn und mit Gewinn an Freundschaft, an Beziehung. Halleluja. Mit Jesus eine Bootsfahrt machen. Super. Aber damit nicht aufhören. Und damit wirklich reif und lebensfähig zu werden. Hey, es gibt auch einen Auftrag. Wir sind Gesendete. Du und ich, wir sind Gesendete. Und ob du nun Stühle stellst, ob du was mit Finanzen machst, ob du dich, Inge, jetzt habe ich den Blumenschmuck doch so ein bisschen hier, guck mal her, ne? Oder ob hier eine Inge, herzlichen Dank dafür, sich um die Blumen kümmert, ja? Oder ob hier jemand vorne steht, was erzählt, oder ob jemand am Haus was repariert, kann ganz unterschiedlich sein, wie du Teil dieser Sendung bist. Und ich sage euch etwas, wir brauchen das, Teil der Sendung zu sein, das ist eine wichtige Dimension auch von glücklich sein. Wir brauchen das Gefühl, dass es nicht sinnlos ist, was wir tun und leben. Weil Gott uns so angelegt hat. Das heißt nicht, dass wir ein Leistungsmotiv, Leistungsdruck oder Aktivismus zwangsläufig haben. Man kann die Dinge auch übertreiben. Aber grundsätzlich ist es für den Menschen gesund und von Gott angelegt und von Gott gewollt, dass wir fruchtbar sind, weil wir sind ja lebendig und dass auch etwas wächst. Dass ich nicht nur für mein Bankkonto lebe, nicht nur für meine eigenen Bedürfnisse lebe, sondern dass ich ein Segen bin. Denn er ist ein Segen, der dient. Er hat uns nach seinem Bild geschaffen. Wir sollen ein Segen sein, dass wir zu etwas da sind. Und es ist eine Quelle von Unglücklichsein, wenn ich nur danach frage, wie geht es mir gut? Ich habe mal eine Überraschung erlebt, eine Zeit, wo ich vollkommen ohne Gott gelebt habe, weil ich dachte, es gibt ihn gar nicht, ne? Hatte also wirklich so, war so voll im Unglauben unterwegs, aber es gab eine Erfahrung. Denn das, was ich gerade sage, ist so grundsätzlich menschlich, da musst du gar nicht Christ für sein, dass es wichtig ist, dass du nicht nur für dich lebst. Ne? Als Christ wird es dann noch gesteigert, aber jetzt ist eine grundmenschliche Größe, weil gesagt, nach seinem Ebenbild geschaffen. Und es war so, ich war damals noch Student der Betriebswirtschaftslehre in Göttingen und dann gab es so eine ehrenamtliche Geschichte, dass die älteren Semester so eine Ankommengeschichten machten für die jüngeren Semester, also für die Erstsemester. So ihnen die Uni zu zeigen, mit ihnen abends in eine Kneipe zu gehen, mit ihnen was zu spielen und was ich was und so, ne, und zum Frühstücken, einfach sie ankommen zu lassen. Ne? Und da war ich dann mit dabei und dann hatte ich so ein paar Tage, wo ich mich praktisch dann nur um andere gekümmert habe. Es war einfach so. Weil ich hatte das damals positiv erlebt, dachte, machst du mit. Und dann habe ich erinnere mich noch daran, dann war es, das ging dann von Montag bis Freitag und dann war es so ein Donnerstagmorgen, wo ich merkte, wie glücklich bin ich denn? Und ich habe diese Befreiung von mir selbst gespürt. Nicht nur für mich selber. Befreit, nicht nur für sich selbst zu leben. Ja? Das heißt, wenn wir gesendet sind, das sollte nicht unser Schaden sein. Wenn ich das nur als Druck verstehe, dann habe ich etwas noch nicht verstanden. Wir sind Gesendete und das ist super. Und wenn du das nicht kennst, dann lass für dich beten. Nimm es als ein Ziel. Ich kann dir sagen, es ist für mein Leben eins der größten Dinge, wenn ich merke, Gott benutzt mich, gebraucht mich für Dinge zu tun. Ein Wort auszurichten, jemandem zur richtigen Zeit ein richtiges Wort zu sagen. Jemandem in einer Situation beizustehen, dass etwas in seinem Leben nicht zerbricht. Oder ihm im Glauben etwas zu öffnen. Ne? Dafür muss man nicht Pastor sein, um sowas zu tun. Ne? Oder einfach nur irgendwo zu unterstützen oder zu wissen, Mensch, Gott kann das gebrauchen. Das ist hat etwas mit Glück zu tun. Hat natürlich auch manchmal etwas mit Leid zu tun, gibt es natürlich auch. Aber die anderen Bereiche auch. Auch Ehe, auch Arbeit, auch was ich was. Hast du es auch mit Leid zu tun? So ist das auf dieser Welt. Das gehört einfach dazu. Und schließlich der Sturm. Mit Jesus eine Bootsfahrt machen, ja. Aber es geht nicht nur um Sonne, um leckeres Essen und gutes Lachen. Es gibt dem auch einen Sturm. Und es geht nicht ohne den Sturm. Ich betone das so, weil in diesen Zeiten wird Christsein geprüft. Und Christsein muss sich bewähren. Wir leben in einem Sturm. Und wenn du mit einem Schiff in einen Sturm kommst, kannst du nicht sagen, mach ich mit, ich weiß nicht und so. Mal gucken, nee, ich hab nicht so Bock auf Sturm. Nee, Sturm ist nicht so meine Sache, ich bin mehr der andere Typ. Das ist Blödsinn, ne? Sondern Sturm ist da, dann musst du dich dem Sturm stellen. Und das ist das Christsein zur Zeit. Und es gibt leider eine ganze Reihe von Christen, die denken, sie können sich das aussuchen, ob sie mit dem Sturm umgehen oder nicht. Die sagen, nee, mein Christsein heißt schön, ich möchte auch was lernen, das ist auch positiv, und ich möchte gute Gemeinschaft haben. Und wenn ich das hier nicht habe, dann gehe ich irgendwo anders hin und gucke, wo kann ich das haben, dass ich eine schöne Bootsfahrt habe. Ich habe keinen Bock auf Sendung oder Sturm und so weiter. Nee, ich gehe dem aus dem Weg. Aber so hat Jesus es sich nicht gedacht. Wenn du als Jüngerin Jesu, als Jünger Jesu berufen bist, dann hast du diese 5 Punkte. Und ich sage dir, jeder Punkt ist schön. Auch der Sturm kann schön sein. Wo reifst du oder wo kann ein Mensch, ich weiß nicht, ob es bei dir der Fall ist, ich hoffe, dass du das lernst, wo reifst du denn am meisten? Wenn es einfach schön ist, wenn du gute Gemeinschaft hast, klar, das kann dich auch fördern und segnen, klar. Aber da, wo du wirklich reifst, wo du Schritte gehst und sagst, ich bin ein anderer geworden, hier habe ich was wirklich gelernt, das wird im Sturm sein. Und das ist ein Grund, warum der Herr das auch so gemacht hat. Denn man muss ja nun sagen, der Sturm ist kein Schöpfungsproblem. Der Sturm ist dazu. Gott hat das Wetter geschaffen im Irdischen und hat auch nach dem Kreuz, nach seiner Auferstehung, eine Welt zugelassen, wo es Sturm gibt. Nicht, weil er nicht so mächtig wäre. Auch nicht, weil er doch uns nicht so sehr lieben würde. Sondern weil er gesagt hat, ich möchte, dass aus dir was wird. Ich habe auch Kinder und ich nehme meinen Kindern nicht alles ab. Es ist manchmal echt schwierig. Wo unterstützt du dein Kind? Wo musst du es alleine lassen? Wo musst du auch bei dem Kind Leid zulassen? Aber Kinder müssen natürlich auch etwas lernen, mit Herausforderungen, mit Leid umzugehen. Und was ich da im Mikrobereich mit meinen Kindern durchbuchstabiere, so gut wie ich es eben kann, tut Gott auch mit dir und mir. Und das wesentlichste Ding in diesem Bereich Sturm ist, da brauchst du den Herrn. Die Grundnot des Menschen, das Grundübel der Menschheit, dass sie denkt, ich kriege das schon alleine hin und Gott ist zwar nicht verkehrt und so, aber ich mache das mal alleine. Sturm ist wichtig. Und das war an dem Donnerstagabend auch so, da kam dieser Impuls und dann guckt man auf Geschwister, wo es schade ist, wie sie denken, wie sie sich verhalten. Und dann kam auch für mich irgendwann der Schwenk, boah, aber wie cool ist das mit Geschwistern, die es genau anders machen. Die Antworten finden, im Sturm den Herrn zu suchen und die nicht einfach nur die Stille suchen, die Ruhe, wo ist denn jetzt kein Sturm? Ich lese euch mal eine Geschichte von Jesus vor. Weil man könnte ja denken, so, mache ich alles richtig, habe ich keinen Sturm. Aber nimm dir mal vielleicht Zeit und lies mal im Johannesevangelium Johannes 6. Und in diesem, ich lese jetzt nicht das ganze Kapitel vor, aber ich fasse das mal ein bisschen zusammen, bis ich zu der Textstelle komme, die ich dann auch lese. Und jetzt geht los, Jesus speist 5000 Männer plus Frauen und Kinder. Ne? Was weiß 10, 15, was ich, 1000 Menschen. Und das geht los, weil ein Kind 5 Brote und 2 Fische hat. 5 Brote, 2 Fische. Jesus speist die. Boah. Die sind so begeistert, dass sie sagen, du sollst unser König sein. Jesus will das dann nicht, weil er weiß, das ist nicht die Art, König zu werden, wie der Vater das sagt und lehnt das ab. Aber trotzdem kann man sagen, Jesus hat Erfolg. Wow, wow, wer in Jesus einen Starken sucht, der sieht diesen Starken. Die Jünger sind unterwegs, sind auf dem See und sie sind alleine und auch Wind. Und dann kommt Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Der hat richtig was drauf, der geht über das Wasser. Mensch, der ist richtig stark. Man kann ja nur begeistert sein. Aber dann fängt Jesus an, mit ihnen zu sprechen über den Glauben. Und er sagt ihnen Sachen wie, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Super. Und dann macht er weiter. Ich bin das Brot und das Blut, was ihr essen und trinken müsst. Er sagt, ohne mich geht es nicht. Und wen der Vater nicht zieht, der ist verloren. Und er lehrt Dinge um Dinge. Und die Jünger, die so Großes erlebt haben mit ihm, die brechen ein. Es heißt dort, also er hat dann gerade in Vers 65 gesagt, und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, es ist vom Vater gegeben. Und da heißt es in Vers 66, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort, nicht mehr mit ihm. Von daher wandten sich viele Jünger ab. Interessante Textstelle, Johannes 6, Vers 66. 666. Wer will, kann da noch mal ein bisschen drüber nachdenken. So hatten wir uns das nicht vorgestellt. Das war nicht unser Ziel und Wünsche, Jesus. Was, so soll das sein? Nur durch deine Gnade? Nur so, wie du das sagst, was dich essen und... Nee, das machen wir nicht. Nee, Jesus, so nicht. Die Antwort des Fleisches. Nee, Gott, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Nee, diese Last will ich nicht tragen. Das ist mir zu viel. Will ich nicht. Die Antwort eines Jüngers ist, könnte sein, nicht einfach nur, ist mir doch egal, mache ich einfach, ist doch egal, ob es weh tut oder nicht. Die Antwort eines Jüngers ist, kann man von Jesus in Gethsemane lernen, könnten wir es nicht auch so machen. Das ist aber schwierig, aber Vater, dein Wille geschehe. Zu sagen, Gott, dein Wille geschehe, aber hilf mir, dass ich es tun kann. Das ist das Gegenteil von 666. Und dann sagt Jesus, als sich viele abwandten, sagt er zu den 12, sagt er, wollt auch ihr gehen. Jesus fragt, wollt auch ihr gehen? Merkt ihr das? Jesus ist voller Kraft. Wunder, 5000 werden gespeist und was ich viel mehr kriegen. Jesus, der Große, übernatürlich, geht über das Wasser, fängt an zu reden und viele gehen. Was bedeutet es für dich, wenn in der Gemeinde Krisen sind? Vielleicht Leute gehen. Ja, dann ist ja alles falsch. Es gibt eine Falle, die heißt, wenn jemand meckert, dann ist etwas verkehrt. Wenn jemand geht, dann muss es schiefgelaufen sein. Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Muss unterschieden werden. Jesus Christus hat sein Ding, glaube ich, genau richtig gemacht. Ich glaube, dass wirklich Gott auf Erden gekommen ist, Mensch geworden ist. Und trotzdem sich Menschen an ihm gestoßen haben, haben seine Kraft erlebt und vieles Gutes und sind trotzdem weggegangen. Lasst uns in diesen Zeiten stark sein. Nur weil jemand meckert, weil jemand nicht will, weil jemand weggeht, muss noch lange das Ding nicht falsch gewesen sein. Lasst uns aufpassen und lasst uns aufeinander Acht haben. Jesus hat es auch erlebt. Jesus hat es nicht falsch gemacht und hat erlebt, dass Leute gegangen sind und fragt dann auch seine 12 Jünger, wollt auch ihr gehen? Lasst uns an Jesus wirklich festhalten. Lasst uns gucken, dass wir im Sturm bestehen. Und guck du heute für dich, dass du dein Christsein rund machst. Ja? Ich persönlich finde diese Seite des Christseins am besten. Bin auch manchmal ein bisschen ein fauler Mensch. Ja? Gestern habe ich das in meinem Pastorendienst getan, was ich am allerliebsten tue. Und das ist, Sonne scheint, Käffchen, Bibel, Notizblock, Predigt vorbereiten. So habe ich es am liebsten. Aber es darf so sein, dann ist mein Dienst auch was anderes. Es ist ein toller Teil, so arbeiten dürfen zum Teil. Und auch jetzt wieder, weil wochenlang hatten wir ja so Waschküche mit kalten Temperaturen und so weiter. Ja. Ich kenne das auch. Aber ich habe in meinem Leben gelernt, besser ist es, in der Wahrheit zu sein. Besser ist es, Realist zu sein. Und ich sage, Herr, der Sturm ist okay. Und danke, wo ich mich in den Sturm gestellt habe. Denn ich würde hier vorne niemals stehen, wenn ich nicht ein bisschen gecheckt hätte und gelehrt worden wäre von anderen lieben Geschwistern, die Gott mir geschickt hat, lerne im Sturm zu bestehen. Lerne im Sturm zu überwinden und du wirst vieles gewinnen. Das soll heute die Botschaft sein. Beschäftige dich ein bisschen mit dem Thema Meer. Nicht nur Sturm, auch schöne Sonne. Ja? Nicht nur dienen, aber auch dienen kann so schön sein. Beschäftige dich mit dem Thema Horizont. Vielleicht ist das ein Moment für deine stille Zeit, dass du mal auch guckst, weiß nicht, vielleicht hast du eine Postkarte, die dir jemand vom Meer geschickt hat oder du liest nochmal Jakobus 1, was wir in der Einleitung hatten. Du nimmst dieses Bild aus Markus oder die Situation aus Markus 4 auf, wo die Jünger sind im Sturm und Jesus, geht's dich gar nicht an, dass wir jetzt hier umkommen? Sag mal, willst du dich gar nicht kümmern? Vielleicht, oder machst dir vielleicht ganz neu bewusst, wie Jesus eigentlich antwortet. Okay, Sturm, Wellen, Stille. Jesus ist größer als der Sturm. Was beherrscht dich? Deine Gefühle, dein Kopf, deine Gedanken, deine Entscheidungen. Was beherrscht dich, der Sturm oder Jesus Christus? Lasst uns im Sturm bestehen. Und ich glaube, auch der Sturm, in dem wir als Gemeinde und als im ganzes Deutschland sind, der wird schwächer. Er flaut noch nicht direkt ab, aber er wird schwächer und er wird abflauen. Lasst uns im Sturm bestehen. Amen. uns einen kleinen Moment der Stille haben und ja, dann noch ein Gebet sprechen. Jesus Christus, es gibt Momente, wo wir ganz neu auf dich schauen müssen und wo es so wichtig ist, dass wir unseren Horizont erweitern. Vielleicht auch unseren Horizont erweitern, Sturm neu zu verstehen und auch zu bejahen. Ja, es gibt Sturm. Und Sturm ist nicht einfach nur Unglück und nervig. Sturm ist auch Chance. Und in sich ist Sturm nicht schön, aber das, was wir im Sturm erringen können, wohin wir hineinwachsen können, das ist schön. Und ich bitte dich um Gnade für jeden Einzelnen unter uns, denn wir stehen alle in einem Sturm. Jesus, dass wir mit dir unsere Schritte gehen. Jesus, dass wir auf dich schauen, der größer ist als der Sturm. Und da, wo wir Angst bekommen haben, wo Zweifel gekommen sind, vielleicht auch Zerwürfnisse gekommen sind, weil du siehst es mit dem Sturm so, ich sehe es mit dem Sturm so. Ich bitte dich, Jesus, dass wir überwinden. Und dass der Sturm uns nicht irgendwie auseinanderstreut oder mutlos macht oder was ich was oder einfach uns alles kaputt macht. Ich bitte dich, dass wir im Sturm stärker werden. Wie auch mancher Baum, der gerade stärkere Wurzeln, einen stärkeren Stamm, gerade im Sturm und durch den Sturm entwickelt. Herr, ich bitte dich, sei uns gnädig und uns allen oder mir jedenfalls ist es lieber, wenn es keinen Sturm gibt. Aber Herr, er gehört dazu. Und ich bitte dich, dass wir wirklich in Weisheit, in Reife und Mut auf den Sturm antworten und uns nicht vom Sturm regieren und letztendlich ja dann verwehen lassen. Jesus Christus, dir sei Preis, dir befehlen wir uns an. Lass uns eine Zeit sein der Reifung, des Wachstums, der Gnade. Um deines Namens willen, Jesus. Amen. Ich muss mal auf den Ablauf gucken, was wir jetzt noch haben.